Ja, hallo meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, es ist wieder die erste Episode vom Jahr. Und wie das letzte Jahr, wenn ich denke, mal machen wir wieder eine Solo-Episode. Und zwar ist das Episode 74. Durchhaltevermögen in widrigen Zeiten. Teil 2. Nach dem ersten Teil, wo Folge 38 war, kann ich schauen, ob ich gesagt habe, welches Buch das ich tue. Aber ich mache es jetzt einfach immer etwas anderes, weil es kann. Ja, ich hoffe, es ist gleich ja, spannend für euch. Also, ihr erinnert euch vielleicht an den ersten Teil. Dort ging es um eine Überlebensgeschichte, die so in der kältesten Region wo der Erde stattgefunden hat. Die dritte Episode beschäftigen wir uns mit einem ja, Kapitel vom 20. Jahrhundert, weil es noch älter und düsterer war. Weil die Kälte eigentlich nur rein aus den tiefsten Abgründen der menschlichen Seele entspringen. Also kann es ja nur mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, oder? Ganz klar. Ja, am besten fange ich dann mit dem Intro an und erzähle euch dann nachher ein bisschen. Um was das so geht. Ich weiß, dass ich ein glücklicher Mann bin. Ich hatte das Glück, die Gefangennahme in Singapur überleben zu dürfen und nach 750 Tagen als Sklave an der Death Railway und der Brücke am Fluss Kwai aus dem Dschungel lebend herauszukommen. Ich hatte das Glück, meine Tortur auf dem Höllenschiff Kachidoki Maru zu überleben und nach dem Torpedobeschuss 5 Tage allein im südchinesischen Meer zu treiben. Ich hatte das Glück, die Atombombe zu überleben, als ich von der Druckwelle der über Nagasaki abgeworfenen Bombe getroffen wurde. Mehr als 60 Jahre lang gab ich über mein Leiden durch die Hände der japanischen kaiserlichen Armee geschwiegen. Jetzt breche ich mein Schweigen, um Zeugnis abzulegen über die systematische Folter und Ermordung von Zehntausenden galliierten Gefangenen. Wir waren eine vergessene Armee in Singapur, die über Nacht in den Dschungeln von Burma und Thailand verschwand, um zu einem Geisterheer ausgehungerter Sklavenarbeiter zu werden. In den frühen Jahren nach dem Krieg waren die Albträume so schlimm, dass ich in einem Sessel schlafen musste, aus Angst, meiner Frau zu schaden, wenn ich im Schlaf um mich schlug. Meine Nase war durch die vielen Schläge, die ich erhielt, so oft gebrochen, dass ich nicht mehr durch sie atmen konnte und operiert werden musste. Die Tropenkrankheiten, die meinen Körper quälten, verursachten mir viele Jahre lang Schmerzen. Ich entwickelte eine aggressive Form von Krebs, von dem die Ärzte glaubten, dass er durch meine Strahlenbelastung in Nagasaki verursacht wurde. Der Hautkrebs, gegen den ich derzeit kämpfe, ist zweifellos die Folge davon, dass ich monatelang praktisch nackt unter der tropischen Sonne als Sklave gearbeitet habe. Doch ist auch etwas Gutes daraus entstanden. Meine Tortur hat mich zu einem viel geduldigeren und fürsorglich an den Menschen gemacht. Ich habe mir geschworen, den Rest meines Lebens anderen zu helfen. Und ich bin froh, sagen zu können, dass ich dies getan habe. Ich habe versucht, meine Erfahrungen positiv zu nutzen und habe ein Motto daraus abgeleitet. Es gibt nicht so etwas wie kann nicht oder geht nicht. Ich habe nicht zugelassen, dass mein Leben von Verbitterung verdunkelt wird. Mit 90 Jahren habe ich ein langes Leben geführt und lebe es weiterhin in vollen Zügen. Ich hatte eine lange glückliche Ehe mit einer Frau und das Glück, eine Familie zu gründen. Ich halte mich fit, indem ich meiner Leidenschaft für das Tanzen nachgehe, male und meine älteren Mitmenschen beibringe, wie man das Internet nutzt. Ich bin dankbar für meine jetzige Lebensweise nach all dem Chaos, das das Leben mir beschert hat. Und ich bin dankbar, meinen Sinn für den Humor bewahrt zu haben. Das Leben ist lebenswert. Und egal, was es einem entgegensetzt, es ist wichtig, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Denke immer daran. Auch wenn es immer am dunkelsten erscheint, bevor die Sonne aufgeht, zahlt sich Ausdauer aus. Und die guten Zeiten kehren zurück. Das ist jetzt ein Auszug aus dem Buch, über das ich heute rede. Das Buch heisst The Forgotten Highlander von Alistair Urquhart. Ja, das Buch gibt es leider nur auf Englisch. Aber ich habe es jetzt so ein bisschen probiert zu übersetzen. Also ich habe es einfach in Google übersetzt, in meine Notizen. Und gehofft, dass es ungefähr gut rauskommt. Ja, und wir hatten die Klasse Überlebensgeschichte von dem Alistair Urquhart angefangen. Der Alistair ist aus Schottland gekommen. Ja, am 23. September 1939, kurz nach seinem 20. Geburtstag, hat er einen Brief bekommen. Aber da der Krieg ist erklärt worden und er wird da eingezogen. Und das Erste, was er denkt, ist, ja, ich werde meinen Job verlieren. Weil seit seinem 14. Lebensjahr hat er müssen gehen arbeiten. Weil seine Eltern die Schulbildung nicht sich mögen leisten. Ja, nicht, also bei einem Händler für Sanitär- und Elektrobedarf geschaffen. Und jetzt ist Chef aber da. Er hat ihm gesagt, aber er könnte nach dem Krieg schon wieder zu ihm arbeiten. Weil er auch Veteran vom Ersten Weltkrieg war. Ja, dann hat er 4 Tage Zeit, sich vorzubereiten. Ja, dann hat er die Grundausbildung absolviert. Ja, und das im Abreisetag kennen seine Arbeitskollegen viel Glück. Gewünscht und die älteren Veteranen haben ihm den Rat gegeben, keep your head down. Ich weiss nicht, ob das ein schottischer Akzent ist. Aber das heisst, ich habe den Kopf unten. Ja, seine Mutter hat natürlich gefühlt und der Vater hat ihm die Hand drückt und hat ihn aufgefordert, auf sich aufzupassen. Er hat bei der Grundausbildung gleich gemerkt, dass er körperlich fit ist, weil vorher hat er immer regelmäßig Rugby gespielt, geshootet. Und ist am Sonntag immer schwimmen in ein Hallenbad. Also ein Aussenhallenbad. Und dort ist er bei jedem Wetter schwimmen. Ja, und zwischen so vor dem Krieg hat er noch gerne getanzt. Und dort hat er mit einem Arbeitskollegen, der bei seinem Alter war, der Eric Bissett, ist er mit dem getanzt, also Kollegen. Und er ist eigentlich selber so gut getanzt, dass er seine Kollegen ein bisschen unterrichtet hat. Und dort hat er noch eine kennengelernt. Hazel Watson. Und in die ist er auch ein bisschen verliebt gewesen. So. Aber wo der und später auch noch etwas. Und nachher war es ein Schott gewesen. Und nachher jetzt ja, die Truppe, Kriegstruppe, sind die Gordon Highlanders gewesen. Ja, dann ist er in der Kaserne. Und er hat nicht gewusst, wohin. Aber irgendwann gab es mal das Tropenuniform und einen Tropenhelm gegeben. Dann konnte er denken, ja, kann ich nicht Afrika oder sonst irgendwo. Ist er nicht weit umeinander gewesen. Und durch ja Schottland zu England gehört. Glaube ich jetzt auch noch, keine Ahnung. Und dann sind sie im November 1939 ja, sind sie halt mit einem Boot über den Ärmelkanal und dann sind sie natürlich Angst gehabt wegen deutschen U-Boot. Sind sie ein bisschen zickzack gefahren. Ja, dann sind sie über den Ärmelkanal und dann sind sie mit dem Zug bis auf Marseille. Und von dort mit dem Schiff nach Singapur. Ja, dann bist du da gekommen und ist nicht gross passiert. Und am 22. Dezember 1939 haben sie Singapur erreicht. Und vielleicht auch als geschichtlicher Hintergrund. Es ist Singapur hat irgendwie zu England gehört, also er ist von England übernommen worden. Singapur ist von Großbritannien die grösste Festung östlich von Suez. Das ist also zu Ägypten, glaube ich. Und dann war es eigentlich ein begehrtes Ziel für Japan. Also die Japaner hatten jetzt auch gerne gehabt. Und die Japaner sind ja da im Zweiten Weltkrieg Kollegen von den Nazis gewesen. Das sind eigentlich die Nazis von Asien gewesen. Böse gewesen. Weil es wieder 1920er und 30er Jahre hat es dort Kautschuk, also Gummi produziert und Zinn. Was natürlich denke ich, für den Krieg wichtig war. Und für die Automobilproduktion. Und Singapur ist also unter, das Wunder ist zu Malaysia. Ja, dann sind sie da gekommen mit dem Schiff. Und nach 45 Minuten sind sie jetzt Selarang angekommen. Der Standort vom 2. Bataillon von den Gordon Highlanders. Und bei der Festung oder bei der Kaserne hat der Alistair gesehen, aber es geht wohl ein Zaun drumherum, also ein Haken, aber nicht ganz drumherum. Es hat wie ein verschlafener Zufluchtsort ausgesehen. Und dann hat der Offizier erklärt, aber sie dürfen die Uniform. Sie müssen die Uniform nur anlegen. Und sonst nichts. Und dann so eine Wollmütze sind sie immer noch an. obwohl es ein grosser Hit war. Das war eigentlich ein bisschen dämlich. Ja, am nächsten Tag hat er da ein Gewehr abholen. Und Schussausrüstung. Und er gesehen, was das Gewehr ist. Das Modell aus dem Jahr 1907. Also mehr als 30-jährig. Sogar noch vor dem Ersten Weltkrieg eine Waffe. Ja, und so hat er gemerkt, wie gut, dass da Großbritannien Vorbereiter ist, falls irgendetwas passierte. Und aber Weihnachten 1939. Das ist das erste Mal, wo er von daheim weg war und Weihnachten gefeiert hat. Und was er da noch nicht gewusst hat, ist, dass er 6 Jahre lang keine Weihnachten wird können feiern, weil er versklavt ist und so Zeug. Und zwischen dem Nachmittag um 1 und um 3 ja, ist immer eine Siesta gewesen. Und jeder Mann musste in einer Koje liegen. Also wenn es zwar keine Wache und nichts aufgestellt, und das zeigt eigentlich gerade die Selbstzufriedenheit der Engländer, also von Großbritannien. Gut, dass ich nicht das Gefühl gehabt, ja. Wir sind die Besten, wir sind die Größten. Klassisch Empire. Ja, aber gesehen dann, was noch was genützt hat. Am 26. Mai bis am 5. Juni 1940 war ja das Desaster von Dünkirchen. Gibt es einen guten Film, Dunkirk. Ja, und dort sind 41.000 Leute gestorben. Vor allem bei Highlander, also Schotten. Und das hat dann natürlich schon beschäftigt. Also als Information haben sie dann so Singapore Times gehabt. Und dort, das ist natürlich von der von Engländern ausgeschrieben war. Und dort war da immer vom Krieg geschrieben, aber wie Singapur uneinnehmbar ist. Und der Alistair hat immer gedacht, ja, also je mehr das er gelesen hat, wie uneinnehmbar Singapur ist, umso mehr hat er daran zweifelt. Ja, und nach 15 Monaten ist er befördert worden und ist zu Fort Canning gegangen, also auch in Singapur. Und da hätte er dort eigentlich das Büro machen halt. Postverkehr und so. Und er hat mit dem Tamil zusammengearbeitet, und war er gewesen. Und dann hat sich der gefragt, wer ist der? Aber wieso lassen sie den Tamil werken? Aber mit dem Tamil ist er nie gar nicht warm geworden. Und er hat sich mit dem Bunker angefreundet, der Tommy Walker. Und der hat früher zu England getanzt. Ja, dann sind sie jetzt Singapur in die Stadt, also am Wochenende, denke ich. Oder wo sie frei hatten. Und sind gut tanzen, und der Alistair hat sogar noch einen Tanzwettbewerb gewonnen. Und weil der Tommy ein Funker war, hat der Alistair immer erzählt, was los ist, was passiert. Und die Lage hat sich dann im Februar 1941 verschärft. Und dann sind dann ist da wirklich Verstärkung gekommen mit australischen Truppen. Und dann später am Abend ist der Tommy da zu ihm gekommen und hat ihm gesagt, ich glaube, die Japsen kommen jetzt. Und der Tommy hat dann hoffentlich sind wir vorbereitet, aber ich bezweifle es. Eine harte Zeit steht uns bevor. Und alles durch das Leben hoffen wir, dass die Japaner genauso unorganisiert sind wie die Engländer. Das sagt er schon mehr, aber die Eroberer sind immer organisiert. Hat er düster zu bemerken gegeben. Aber das ist der Warte von den Engländern, die denkt, glaube, wie es unvorstellbar ist, dass das grösste Imperium, das sie je gegeben hat, von gelben Mandeln besiegt könnte werden. Wenn das jetzt Gerüchte über die Schwäche von den Japanern gegeben. Aber gleich sehen sie es ja. Ob es wahr ist, ob die Engländer kann nicht besiegt werden. Ja, am 8. Dezember 1941 war Singapur ein gewöhnlicher Tag. Außer dass dort der Tamil, sein Arbeitskollege, nicht ist gearbeitet. Und irgendwann an dem Tag ist da das erste Mal eine Bombe explodiert. Ja, und genau an dem Tag, also wegen der Zeitverschiebung, ist am 7. Dezember 1941, ist der Hawaii Pearl Harbor angegriffen worden, aber das gibt es auch Film. Heißt Pearl Harbor, ohne Scheiß. Und dann ist alles da immer noch nicht in dem Büro gewesen, hat er das Schreiben bekommen vom Colonel Graham. Und die Gordon Highlanders haben drei junge Soldaten zu ihm geschickt, also zu Fort Canning. Und der Alistair muss da die drei Buben betreuen. Der Freddy, der 14 war, der James 15 und der John 16. Und der Freddy und der James waren Brüder. Und der Freddy ist eigentlich mehr der extrovertiert drauf war und der James einfach ziemlich ruhig. Der Weihnachtstag von 1941 geht Zerstörung. Da war die Zerstörung immer noch mal. In Malaysia hat es heftige Kämpfe gegeben, also nördlich von Singapur. Und die Berichte von Massaker, die die Japaner gemacht haben, haben sie erreicht. Also, er hat dort den Briefverkehr unter sich gehabt. Dann hat er das natürlich gesehen. Und Penang ist dort irgendwo. Es sind 700 Chinesen massakriert worden. Und im Alexandra Hospital sind 323 Menschen auf brutalste Weise ermordet worden. Ein paar sind sogar während der Operation abgestochen worden. Das ist auch krass. Und am 16. Februar haben sie das erste Mal japanische Soldaten gesehen, die zwei sind da gerade rein gestürmt und nicht aggressiv ausgesehen haben. Etwas mit Bajonetten gefuchtelt. Natürlich alle Panik ausgebrochen. Dann sind sie zu Kolonnen formiert worden und nach Changi gebrungen worden. Das war das Kriegsgefangenenlager. Und was sie marschiert sind, ist einfach aus dem Nichts raus, sind dann bei der Straße lange Reihe von eingeschlagenen Pfählen gewesen, wo Köpfe von Chinesen davon waren. Und das, also die Körper sind dann eben dran gelegen. Und das jetzt natürlich tief erschüttert und traumatisiert, wie geil. Gerechnet ja nicht mit der Selm. Und das Changi, man hat nirgends gefangen an Lager, wo etwa so für 4'000 Leute gerechnet ist. Und 50'000 Gefangene waren. Und statt aber das Essen war knapp. Und der Reis, den wir bekamen, war mit Insekten und Maden versetzt. Der Hunger wurde zur Besessenheit. Spread jetzt irgendwie geschafft, da dem Camp Eier aufzutreiben. So gute Eier, jetzt wurden noch nie gekommen. Die Ante in dem Lager ist natürlich Langeweile und Depression. Ein Thema war, wo du hast ja nicht gewusst, was wie etwas passiert, bringen sie es um. Oder was machen sie mit uns? Wegen der Langeweile hat er alles durch eine Jazzkarte auftrieben. Und natürlich die Mangelernährung und das Vitamindefizit und alle anderen schlechten Bedingungen. Die hat natürlich ihre Tributkosten. Und er hat die Ruhr bekommen und Malaria. Die Ruhr ist eben so Durchfall und so Zeug. Und Malaria ist halt Malaria. Quasi die Endos-Symptome sind, aber ist eben schon nicht so geil. Und noch eins im Juni 1942 geht jeder Gefangene eine Karte schicken. An seine Liebsten daheim. Und der Realisator hat geschrieben an seine Eltern. Und ja, die Karten sind da angekommen, wer dort wieder daheim war. Also hat es eigentlich nichts genützt. Und alle, die da waren, haben Depressionen gehabt. Der zu bekämpfen, ist sehr schwierig in einer solchen Situation. Aber in dieser Zeit haben sie eigentlich die Japaner die Gefangenen ein bisschen machen lassen. Dann haben die Gefangenen selber ihre Offiziere gehabt, die ein bisschen geschaut haben. Aber dort im September 1942 haben die Japaner ein bisschen Kontrolle verschärfen. Die mehr Kontrolle haben. Und der Alistair ist irgendwann abgeholt worden, hätte einen Lieutenant müssen. Und der hat mir eben gesagt, der Alistair von einem Ferienlager vorgesehen. Und war dort seine drei Schützlinge, also der Alistair, müssen verlassen. Sind natürlich traurig sind. Ja, er hat sich auch verantwortlich gefühlt. Und es war traurig, dass er mit dem Stich lassen musste. Und eben am Tag, bevor sie weitergegangen sind, konnte er in der Nacht nicht schlafen. Weil ihm sind ja immer nur die Berichte sind gekommen von dem Alexander Hospital, wo sie die Leute ermordet haben. Und zu dieser Zeit haben wir mit allem gerechnet. Hier richtig, dass man irgendwo in ein Feld rausgeführt wird. Und wohin der in den Ring geschossen wird. Dass man am Strand niedergemäht wird vom Maschinengewehr. Dass man mit dem Bajonett verstochen wird. Oder dass man halt enthauptet wird. Na, wenn es der Japaner zählt, nicht der Übersetzer übersetzt, oder? Ihr wurdet als die besten Männer für diese Aufgabe ausgewählt. Ihr werdet in ein Ferienlager gehen, wo ihr 3 Tage gearbeitet, 4 Tage ausruht, wo es gutes Essen und gute Bedingungen gibt. Und alle werden glücklich sein, wenn ihr hart arbeitet. In der Stadenbuch Tausende Kilometer entfernt machte Japans europäischer Verbündeter Nazi-Deutschland ähnliche rosige Versprechungen über Umsiedlungen in den Osten und jüdische Familien. Doch die einen der Leute wurden da gefangen gewesen oder daran glaubten, zum Frog sind sie dort im Kriegsgefangenenlager entkommen. Dann haben sie Freikörper. Gehen wir, ja, tönt super. Aber lange haben sie das auch nicht. Ja, nicht an dem Glauben festgehalten. Und der Elisar hat gar nichts gesagt. Er war sehr skeptisch. Und aber er hat sich auch gefragt, hey, wir haben ja die Köpfe der Chinesen gesehen. Wir haben ja ehrlich das Gefühl, kommen wir in eine Sphäre an. Ja, das sind sie dann mit einem Lastwagen zu einer Zugstation gefangen worden, angefahren worden. Das sind jetzt ein Zeug schon gestanden. Es lag eine Atmosphäre purer Panik in der Luft. Männer hüpften nervös von einem Fuß auf den anderen, unsicher, was sie mit sich anfangen sollten. Die Gordons, die zuvor gejubelt hatten, dass wir in ein Ferienlager fahren, sahen nun entsetzt aus. Als wir uns dem Zug näherten, hörte ich Schläge und verzweifelte Schreie, Gassen verschlossenen Zugwaggons. Mach die Türen auf. Mach die Türen auf. Wir können nicht atmen. Öffnet sie, öffnet sie. Es war unglaublich eng. Kein Platz zum Sitzen. Die Japaner schrien und stießen mit Bajonetten auf uns ein. Wir mussten alle gemeinsam die Luft anhalten, um genug Platz zu schaffen, damit die Türen geschlossen werden konnten. Als die Türen zuschlugen, hörte ich beklommen das Klirren der Kette und das Einrasten des Schlosses. Ein widerlicher Klang, der während des Zweiten Weltkriegs Millionen von Menschen vertraut wurde. Noch schlimmer waren die glühend heißen Stahlwände des Waggons. Meine Verzweiflung und Depression verstärkten die Klaustrophobie. Es war, als würde man lebendig begraben. Und in den Waggon sitzt natürlich Black Stunk, also keine WC gegeben. Und die Leute haben sich dort müssen erleichtern, wo sie gerade gestanden sind. Viele sind krank gewesen. Und Malaria gehabt. Dysenterie. Und Durchfall. Die einen dann kotzen, sind in Ohnmacht. Jeden dann natürlich nicht mehr genug zu trinken gehabt. Ja, das sind sie da wie gerne ist. Ein paar Stunden gestanden. Bis der Zug überhaupt losgefahren ist. Und eben, wo sie losgefahren sind, hat es ein paar Stunden wieder ist Halt gegeben. Jetzt ein bisschen Wasser und eine Mikrochenge Reis überkommen. Ja, und dann ist es doof, wenn ich Reisbäuche überkommen. Also Rice Bellies. Das ist dann der Bauchgabe so geschwollen. Und das ist aber wegen dem Hunger und wegen dem Vitaminmangel. Ja, und das sind da habe ich eigentlich 36 Stunden durchgegangen. Na, hätte sich der Realist dürfen fragen, ja. Ich weiß nicht, ob ich das neue 36 Stunden arbeite in dem Eisofen. Ja, nach 5 Tagen sind sie da weg. Zugfahrt vorbei. Und bevor ich die Leute überhaupt kann freien, hat der Dolmetscher gesagt: Nein, nein. Wir sind dann noch nicht am endgültigen Zeit. Am endgültigen Ziel. Sie müssen noch 50 Kilometer marschieren. Und sie würden sofort starten. Ja, der Gedanke an einen Marsch durch dichten Dschungel in völliger Dunkelheit war überwältigend. Und ich weinte leise, während die Wachen uns mit Bambusstöcken schlugen. Und Marsche, Marsche, Speeder, Speeder schreiend, in eine lange Kolonne formierten. Und während der nächsten paar Tage ist die Kolonne immer kleiner geworden. Es sind natürlich viele Leute gestorben. Und der Alistair hat immer geschaut, dass er ziemlich weit vorne ist. Aber wenn du dort keine Kinder bist und du siehst immer, wie Leute aufgehen oder einfach in den Dschungel rausgehen, um zu sterben, das Nackte und der eigene Moral. Und alle 2 Stunden eine 5 Minuten Pause dürfen machen, bevor sie weitergehen müssen. Ganz zu den 50 Kilometern, was gesagt, gehen sie schlussendlich 160 Kilometer. Müssen gehen, bevor sie etwa 6 Tage gehen. Und zum letzten Dschungel hat es eine kleine Lichtung gehabt. Und das war das Endziel gewesen. Aber es hatte kein einziges Gebäude gehabt. Und der Dolmetscher, da muss ich sagen, baut eigene Hütten. Alle Männer arbeiten an der Eisenbahn. Und das ist die Eisenbahn, wo Burma mit Siam verbinden sollte. Großbritannien hat das auch nicht der Weg gezogen. Aber dann müssen sie sagen, nein, das geht nicht ohne den enormen Verlust von Menschenleben. Die Zugstrecke haben, glaube ich, die Japaner, glaube ich, gemeint, das ging in 5 Jahren, also wenn sie das planen. Aber schlussendlich haben sie es doch bei 16 Monaten geschafft. Ja, aber das geht natürlich nur, wenn Menschenleben egal sind und man Sklaverie und Kriegsgefangenschaft. Ich auch nicht. Aber vorerst ist allen wichtig, dass niemand weiterlaufen muss. Und am ersten Morgen in dem Camp sind sie in 2 Gruppen aufgeteilt worden. Die eine Hälfte von den Kriegsgefangenen, die mussten ein Schlafquartier bauen. Und der Rest mussten Bäume fallen. Und dann mussten sie dann Grabenwurzeln entfernen und Steine entfernen. Ja, dass sie dort Bahngleis durchmacht. Und alles da in der Spitzhacke bekommen. Und dann war es halt so eine Art und nicht gewöhnt gewesen. Und aber innerhalb einer Stunde bildeten sich Blasen auf meinen Handflächen. Bis zur Mittagspause fühlten sich meine Daumen schmerzhaft ausgelenkt an. und mein Rücken schmerzte wegen den ungewohnten Bewegungen. Die Japaner nahmen keine Rücksicht auf unsere schlechte Gesundheit oder unseren Hunger und schlugen Männer regelmäßig mit Bambus und den Schaft ihrer Gewehre über den Rücken. Es war ein langer erster Tag. Und hätte ich damals gewusst, dass es nur der erste von 750 Tagen sein würde, die ich als Sklave im Dschungel verbringen würde, hätte ich wie ein kleines Kind angefangen zu weinen. Und na, ist das irgendwann der Monsunzyklus? Dort regnet es immer und wenn du doch nass bist, haben viele Leute auch Lungenentzündung bekommen. Aber eigentlich sind ja die froh, die sie bekommen haben. Weil sie wenigstens sterben können. Das war der friedliche Tag. Ja, und am vierten Tag gehen sie so geil mit dem Bau der Railway, dem Death Railway von der Todesbahn, angefangen. Und aber der 415 Kilometer langen Burma-Siam-Eisenbahn durch eines der unwirtlichsten Gebiete der Erde. Natürlich voller Dschungel dort. Und eben, dort sind ja nicht nur Kriegsgefangene gsi. Es sind aber bis 100.000 einheimische Sklaven, Thailänder, Inder, Malaysia und Tamilen, starben ebenfalls unter entsetzlichen Bedingungen. Und eben alltag jetzt nur Ries gegeben, genau wie an jedem anderen verdammten Tag. Ja, kommt manchmal sind einfach Schläge verteilt worden, wenn irgendetwas Latz gemacht hat. Oder sind die Rationen umgekürzt worden. Oder wenn Sklaven sich nicht verbeugt haben oder salutiert oder Haltung angenommen. Wenn ein Wächter gekommen ist, hat es ein Prügel gegeben. Dann sind mit Spitzhacken arbeiten. Dann hat der Alistair auf einen Stream gesagt, der voll dran war, aber langsam, Kumpel. Du machst dich kaputt. Wenn wir früher fertig werden, sagt er, kommen wir vielleicht früher ins Lager zurück. Doch die Soldaten fanden nur etwas anderes für uns zu tun. Und am nächsten Tag waren die Erwartungen der Japaner noch höher. Wir litten alle an verschiedenen Stadien von Beriberi, Pellagra, Malaria, Denguefieber und Ruhr. Eine neue Krankheit hatte ebenfalls begonnen, einige unglückliche Gefangene zu plagen. Man nannte sie Tinea. Und sie wurden als Rice Balls verspottet, weil die hässlichen Schwellungen dazu neigten, den Hodensack anzugreifen, aufzureißen und zu entzünden. Sind sie aber dran sind. Am ersten Tag haben sie der Entfernung eine grosse Felswand gesehen. Hat sich der Alistair durch und gefragt, hey, wie kommen wir da durch, wenn wir da steht sind. Ja, und jeden Tag hast du ein bisschen mehr müssen machen. Also, wir hatten am Vortag 20 Fuß geschafft, also wollten sie heute 25 Fuß. Ich flüsterte den Jungs in meiner Arbeitsgruppe zu, lasst uns langsam machen. ganz langsam. Sie stimmten alle zu. Den ganzen Tag über arbeiteten wir im Schneckentempo und werkelten langsam vor uns hin. Doch der Plan ging nach hinten los. Statt um 18 Uhr ins Lager zurückzukehren, richteten die Soldaten Karbidlampen und Bambusfeuer. Ja, dass sie nachten können, ging es schaffen, dass sie gleich das Ziel müssen erreichen. Und Melister ist aufgefallen, aber die Männer, die in den 30er, 40er sind, kennen ja eigentlich mehr Überlebenschancen gehabt wie die Jüngeren. Vielleicht weil sie eine Familie hatten oder sind etwas gehabt, wofür sie noch kämpfen können. Alistair hat natürlich auch seine Familie daheim gehabt. Aber er hat schnell probiert, Gedanken an seine Familie zu verdrängen. Das wäre zu schmerzvoll gewesen. Und diese Woche ist jetzt eine neue Arbeitsgruppe gegeben. Einfach müssen dort die Leichen vergraben. Cool. Aber alles war froh, dass er dort dabei war. So, wenn der Alltag nur die Toten war, macht ihm das ja nicht unbedingt happy. Und irgendwann Armeegewand so zusammen und so kann schon das ist alles langsam verrottet und nicht mehr tragbar gewesen. Und dann die meisten Gefangenen einfach nur noch so Geländenschurz angehauen oder Genitalien ein bisschen bedeckt haben. Und die Leute, die Gefangenen sind immer noch ein bisschen eigener geworden, also jeder hat für sich selber geschaut, hat sich ein bisschen zurückgezogen. Und das ist schon genug schwierig gewesen, zu überleben. Und aber je weniger das Leute miteinander geredet haben, umso mehr hat jeder mit sich selber verreden. Und jeden Morgen hat sich der Alistair gesagt, überlebe diesen Tag. Überlebe diesen Tag, überlebe diesen Tag. Und eben zu dieser Zeit haben sich da viele Männer das Leben genommen. Überall haben sich die Leute die Kehle aufgehauen. Sind in die Wald raus. Und die einen sind blind geworden. Und verrückt worden. Und irgendwann haben sie müssen für die, die den Verstand verloren haben, ja, so einen Käfig bauen. Und die, die dann in den Käfigen rein müssen, sind in ihre Lebung wieder rausgekommen. Und eben Vitamin B. Ich kann es zu wenig gehabt, dann haben sie Durchfall bekommen. Und Malaria wieder. Und schlimme Zahnschmerzen. Und sind blind worden, die einen. Und als wenn es nicht schon genug schlimm gewesen wäre, hätte er dann noch einen Nierenstein bekommen. Das war wegen dem ständigen Dehydrieren gewesen. Zu wenig trinken. Und jedes Mal, wenn du das geschlagen worden bist, hat das immer ein bisschen der Psyche knackt. Und es hat einfach der Wille, die Schläge zu ertragen, ist immer ein bisschen weniger gewesen. Es ist halt grundsätzlich hat es sogar den ersten Schlag müssen zu Boden gehen. Aber wenn du nur noch ein stolz ist, gut, es wird ein bisschen mehr ergeben haben. Aber das ist dann manchmal tödlich geändert. Und eben, es hat mehrere Charaktere gegeben. Der japanische Lagerkommandant hat den Schwarzen Prinz genannt. Der Lieutenant Uzuki. of dat is Thornhill Hill. Gewoon dat het immer extremere bestraffen gaan. Gesucht. Want het gevoel kan dat men mee met een prügelstraf verdient heeft. En ze hebben gezwungen, irgendeinen Stein gegen Ross immer über dem Kopf zu haben. Und wenn er abgeht, ist er immer in mein Sofa. Und das den ganzen Tag in der Hitze. Und dann hat er noch schwarze Löcher gehabt. Ja, das sind dann so eine Art wie einzelhaft Gefängniszellen gewesen. Ohne Licht, ohne nichts. Und das wieder können drinnen stehen. Nur liegen, ist nur so können zusammengekauert hocken. Und aber nur wenige, die hineinkamen, kamen lebend wieder heraus. Na, die rechte Hand vom Schwarzen Prinz ist der Sergeant Seiichi Okada gsi. Die Engländer haben ihm einfach Dr. Death gesagt. Und er hat jetzt gelernt, Leute zu quälen. Besonders genoss er eine abscheuliche Form. Der Folter mit Wasser. Gerd ließ wachend sein hilfloses Opfer festhalten, während er Gallonen von Wasser mit einem Eimer und Schlauch in den Mund des Gefangenen goss. Der Magen des Mannes schwoll durch die riesigen Wassermengen an, und Okada sprang dann mit Vergnügen auf und ab auf den Bauch des Gefangenen. Als nächstes gab es den indischen Seiltrick als Bestrafung. Und dort haben sie den hilflos Gefangene. Er wurde da Arm und Bein ausgestreckt. Und nennt es dann wieder mit so Rattan angewässert worden. Und das Rattan, wenn er das trocknet ist in der Hitze, hat sich das wieder so zusammengezogen und hat sich dann die Arme und die Beine ja innen gefressen. Und jetzt noch schlimmer, Koreaner gegeben, also Wache. Das sind dann Koreaner Verbündete gewesen von Japan. In dem Fall, und eben, der hat irgendwann nicht, wenn ihm nicht etwas passt, die Arbeitsgruppe von Alistair Urquhart. Und der hat ihn dann mit dem Gewehrkolben an Grind geschlagen. Und der, die Narbe hat er jetzt noch. Also jetzt, wo er ein Buch geschrieben hat. Ich glaube, vor 2009 oder 2010. Und der hat alle gebaut, wenn ich einfach an den Sklaven Stein gerührt. Und dann hat sich der seine Füße und Beine kennt sich da so tropische Geschwüre, Tropical Ulcers, sich verwandelt und dort das zerfließt dann wie so Gelenk bis zu den Knöcheln. Dann haben sie aber noch ein Arzt Ding, also wo ein Arzt gefangen war, der Dr. Mathison. Und er war auch ein Schott. Und der hat auch probiert zu helfen. Und aber der hat natürlich keine medizinische Mittel gehabt, kein Morphium oder so Zeug. Und eben sagt der Doktor, unzählige Male habe ich zwei Männer mit denselben Symptomen und demselben körperlichen Zustand gesehen. Und einer stirbt, während der andere es schafft. Das kann ich nur dem bloßen Willen zum Überleben zuschreiben. Haben Sie etwas gegen Malaria? hat er alles durchgefragt. Ist einen Tag lang nichts. Das könnte vielleicht helfen. Wenn du immer noch krank bist, zerstoße du 3 Löffel Holzkohle und schluck es runter. Mehr kann ich nicht für dich tun. Und was ist mit den Geschwüren? Frag dich zögerlich. Tropische Geschwüre. Eine Krankheit von Essen, Schmutz und Reibung. Weißt du, wie Maden aussehen? Maden? Er hat entsetzt gefragt. Ja, sicher, oder? Sagt der Dr. Ja, Madeline. Die werden dich retten. Gang zu der Latrine. Das ist dort, wo die Leute schreissen. Und suche dir eine Handvoll dieser kleinen weißen Biester. Und lege sie auf deine Geschwüre. Sie fressen das tote Fleisch weg. Und bevor du es merkst, bist du wieder auf den Beinen. Fast beiläufig fügt er hinzu. Zähle aber sorgfältig, wie viele du auflegst. Du willst nicht eine übersehen, die dann stirbt und sich in deinem Fuß zersetzt. Ja, eines Tages ist Ketta gefangen, weil er flüchten. Der Dolmetscher erklärt dieser Mann sehr schlecht. Er versucht zu fliehen. Kein guter Mann. Und 2 Wochen zu Boden drückt. Und der schwarze Prinz ist da und geht mit dem Samurai-Schwert der Grind abgehackt. Ja, und das ist natürlich völlig entsetzt gewesen. Einfach mal schauen, wie einer geköpft wird. Aber jeder Widerstand, jede Hoffnung. Auf Flucht oder Rebellion. Ja, ist durch Angst vor so einer Strafe erstickt worden. Man hat gar nicht mehr mögen. Und eben, also, es sind immer noch dem Felsen dran gewesen. Und 7-8 Monate lang gehen sie den Stein verkleinern und zertrümmern. Und Tag für Tag dachte ich immer wieder das Gleiche. Wir sind verbraucht. Wir sind nichts mehr wert. Sie werden uns alle massakrieren. Und was auch immer auf uns zukam, es konnte nicht besser sein. Es würde mit Sicherheit kein Ferienlager sein. Und gegen Ende April 1943 sind sie da weitergezogen. Das sind sie aber bei der Brücke am Kawai gewesen. Also Brücke am Fluss Kawai. Da gibt es auch Film. Habe ich aber noch nicht gesehen. Und aber dort ist also zuerst war es immer noch ein Bahngleis dran. Aber jetzt sind sie aus dem Dschungel raus. Also ist ein bisschen besser gegangen, aber eben Brutalität, Krankheit, Hunger und Tod verfolgten jeder unter den Schritten. Und am Fluss Kwai und die Gefangenen müssen 2 Brücken bauen, zuerst eine aus Holz und Bambus und später eine aus Stahl und Beton. Und dann hat das Unglück zugeschlagen. Irgendwann hat der Alistair müssen in die Latrine, wo er einen Durchfall gehabt. Und auf dem Rückweg ist einer von den koreanischen Wächter zum Hohen und hat er voll geplappert und er hat gesagt, nein, der Koreaner gesagt, Tschigi, Tschigi. Nein, rief ich zu ihm. Tschigi, du, ich, Tschigi. Zu meinem Entsetzen merkte ich, dass er sich an mir vergehen wollte. Ich sagte nochmal nein, diesmal fester. Er versuchte weiter mich zu packen, also trat ich ihn ohne zu zögern, so kräftig ich konnte, direkt zwischen die Beine. Er sackte zusammen und stöhnte vor Qual. Na, ist natürlich das ganze Lager aufregend gsi. Und er hat es mit dem Dolmetscher probiert zu erklären, was passiert gsi ist. Und na, kennt ihr dabei eine so eine schwarze Zahl, also ist schwarzes Loch. In der Kiel. Und dort ist es dunkel, du. Du merkst überhaupt nichts. Du kommst nur einmal am Tag zu essen über. Und das sind die schlimmsten Qualen gewesen. Und klar, dort wirst du ja verrückt und dann wieder 6-7 Galeries zählt. Das war schon ein paar Wochen drin gewesen. Und all der aus der dunklen Zelle kroch und zurück zu meiner Hütte ging, hielt ich mich für einen Glücksfall, weil ich so wenig Zeit im schwarzen Loch verbracht hatte, wo die meisten dort ein paar Monate drin waren. Aber dieser koreanische Wächter, den er vergewaltigen wollte, ist da nie mehr rum gewesen. Wo er wieder draußen gewesen ist, mit der Brücke dort schon viel weiter gewesen. Na, irgendwann, wo es durch die Brücke zum Fluss Kwai gewesen ist, davon ist Monsunzeit gekommen. Und mit der, und weil halt so viele Leichen dort oben geschwommen sind, ist davon ist Cholera Zeit gekommen. Cholera ist auch etwas ganz Schlimmes. Eines Nachts erwischte mich die Cholera. Ich wachte auf mit explosivem Durchfall und gewaltsamen projektilem Erbrechen. Ich wusste nicht viel darüber, aber ich wusste, dass die ersten 24 Stunden entscheidend sein werden. Wenn man einen Tag und eine Nacht überlebte, hatte man gute Chancen zu überleben. Die meisten Männer, die daran starben, taten dies in den ersten Stunden. Ein schrecklicher Tod. Und so schnell. Männer, die Leichen der Cholera-Opfer morgens auf die Scheitreifen warten, konnten sich leicht mit der Krankheit anstecken. Sterben und am Abend selbst auf den Scheitreifen geworfen werden. Nachdem ich mich aufgerafft hatte, schaffte ich es zum Zelt von Dr. Mathison, zu wanken. Und der hat sofort gemerkt, dass er Cholera hat. Und er hat ihm gesagt, aber du musst isoliert werden, du wirst versorgt. Und dann war er in einem Zelt mit 13 Leuten, die das auch hatten. Und später hat der Doktor gesagt, er war Alistair, sei der Einzige, der überlebt hat. Und während der Erholungsphase sind die Pfleger eben zu ihm und dann bei ihm noch seine Fotos, die er noch gefunden hat. Und natürlich von der Familie. Und so haben sie dann ein bisschen animieren. Sie haben über das hübsche blonde Mädchen auf dem Foto befragt. Das war eben die Hazel Watson gewesen. Der Doktor hat so über Züge, also der Schwarzprinz, dass er keine Verwendung für ihn hat. Und dass er zu einer Krankenstation kann bringen. Und Alistair hat seine Beine nicht mehr können bewegen. Nicht, weil sie körperlich nicht mehr gegangen ist, sondern der Mentalverlust von der Kontrolle über seine Beine ist einfach weg gewesen. Und dann haben sie dann so ein Schiff hinein da, wo sie da durch den Fluss runter sind. Und dann sind sie dem Junk bei Kalankenlager gewesen. Und erst dann wurde mir klar, wie glücklich ich war. Weil eben, was wir jetzt so gehört haben, hätte es sogar das auch irgendwie was sterben. Und er hat auch den Pfleger hinterher aber dass er wieder dabei kann. Bewegt hat er nur ein paar Millimeter lüpfen. Ein Zentimeter lüpfen. Immer so, bis der Ende gegangen ist. Und auf eine Schwammer, wo er war, ist ein Mann bei ihm durch. Er hat so angeschaut. Bist du das? Ja, ich bin es Freddy. Und Freddy, einer von seinen Schützlingen, hat ihm da seine Geschichte erzählt, aber er und seine Brüder sind schon seit 12 Monaten in dem Kalankenlager. Schreibt aber der Alistair, in meinem Bett muss ich wie eine erbärmliche, traurige Gestalt gewirkt haben. Er sagte mir unmissverständlich, das bist du nicht, Alistair. Du musst dich zusammenreißen. Du kannst es schaffen. Er muss den tief verwurzelten Zweifel in meinen trüben Augen bemerkt haben. Du kannst es schaffen, Kompo. Ich werde dafür sorgen. Ich werde dich noch schwimmen sehen, bevor du es merkst. Ich schwimme jeden Tag über den Fluss, um totes Bambus für die Feuer der Kirche zu sammeln. Und du kannst mit mir kommen. Es ist ein Kinderspiel. Und Freddy, ja, hat ein ziemlich kleines Business gehabt. Ist für die australische Zigarettenproduktion in die verwickelt gewesen. Und sonst ein kleines Geschäft, den Zeug. Hier und da. Heimlich. Und er hat aber eine grosse Kundschaft aufgebaut. Und er ist dann bei den Leuten bekannt als der Junge, der Bescheid wusste. Und er hat vor allen illegalen Sachen einen Anteil bekommen. Und der Einnahmen hat immer Geld gehabt. Und der Alistair hat Tag für Tag immer, ja, mehr können. Mit seinen Beinen. Auf was können laufen. Der ist mit Krücken oder so. Nein, der hat mit anderen Gefangenen ein bisschen geredet. Und dort war es mit dem Schwarzen Prinz. Das war, glaube ich, schon eines der schlimmeren Lager. Weil aber andere Männer sprachen von einem wöchentlichen Lohn für die Arbeit an der Eisenbahn. Wo es dann können ausgehen, in die Kantine oder zu Junkai. Andere genossen freie Tage und lange Wochenenden. Einige Japaner ließen die Männer sogar während der Arbeit Lieder singen. Und nach etwa 6 Monaten ist er da mit dem Freddy schwimmen. Aber irgendwann ist ihm dann bewusst geworden, ja, die können mich wieder holen. Ich muss dort wieder Sklaven, Sklavenarbeit machen. Dann ist der Offizier auf den Schrumpf gekommen. Die gesagt, pack deine Sachen. Du fährst morgen früh ab. Wohin? Der Krank, wer weiß, möge Gott mit dir sein. Und sind sie aber mit Lastwagen rumgebrungen. wieder zu einer Bahnstation. Und dann hat er dort wieder die Züge gesehen, die schon so bekannt vorkommen sind. Dann hat er müssen wieder dort rein. Und aber er weiß ja, sie sind ja nicht viel weiter wieder als du gewesen. Im Zug und dort hatten sie ja 5 Tage gehabt. Und aber zu wissen, dass wir 5 Tage brauchten, um nach Singapur zurückzukommen, machte die Reise nur noch länger. Mindestens auf dem Weg zur Eisenbahn hatten wir immer gedacht, der nächste Abzweig oder die nächste Haltestelle wäre unser Endziel. Jetzt wussten wir einfach, dass es immer weitergehen würde. Und weiter und weiter. Unser Ziel war das Lager an der River Valley Road in Singapur. Und das ist eben ein neues Gefangenenlager gewesen. Und Singapur natürlich eine Hafenstadt. Dann musste einfach so Waren abladen. Und eben wieder Reis. Der Reis war mit Maden und Käfern übersät. Es störte mich nicht mehr. Ich war zu hungrig, um wählerisch zu sein. Ja, das sind Tage und Wochen und Monate vergangen. Und irgendwann ist das große Schiff gekommen, Kachidoki Maru. Und das ist im September 1944 gewesen. Und aber das Schiff, nichts konnte uns auf das vorbereiten, was uns erwartete. Wir wussten nicht, dass dieses Schiff als Höllenschiff berüchtigt war. Gab die Männer durch Durst berückt, wurden und sich gegenseitig töteten. Der Geruch im Laderaum war unerträglich. Eine Mischung aus Exkrementen, erbrochenem und verrottetem Fleisch. 6 Tage nach dem Verlassen Singapurs hörte ich eine Explosion, also wo es auf dem Schiff gewesen. Ein Öltanker vor uns ging in Flammen auf und kollidierte mit unserem Schiff. Als das Schiff getroffen wurde, brach Wasser in den Laderaum und drückte uns nach oben. Ich wurde aus dem Schiff gespült und trieb ins Meer. Das Öl und die Flammen machten das Meer zu einem Inferno. Ich schwamm so weit wie möglich, um nicht mit dem Schiff unterzugehen. Diese Reihe von sterbenden Männern kalten durch die Nacht und viele riefen nach ihren Familien. Ich fühlte mich erschöpft, fast am Rande des Wahnsinns. Schließlich fand ich ein Einmann-Rettungsboot und setzte mich hinein. Voller Öl und Durst kämpfte ich mit dem Schlaf. In meinem Geist dachte ich an meine Arbeit zu Hause nach. Als ich noch vor dem Krieg kein einfaches Leben führte. 1403 alliierte Soldaten waren durch das Missachten der Genfer Konvention gestorben. Das Schiff ist ja davon amerikanischer U-Boot zerstört worden. Und wenn die Japaner Genfer konventionsmäßig drauf gewesen wären, dann hätte jetzt gewünscht, dass Rotes Kreuz das Schiff auf der Seite. Dass die Amerikaner wissen, dass ein Kriegsgefangen ist. Aber es war natürlich auch den Japanern egal gewesen. Na, ist ja der 5 Tage. Auf dem Einmannfloss. Ja, gesehen. Meer oben. Und er hat eigentlich gemeint, er stirbt jetzt, er hat nicht mehr gecheckt. Ist blind gsi. Und auf einmal hat er irgendwas Geschrei gehört. Und das war von einem japanischen Walfangschiff. Sie haben ihn dann mitgenommen. Und er kann sich auch an nichts erinnern. Aber anscheinend haben sie mit dem Wasser gegeben, sonst wäre er ja gestorben. Und aber das hat dann vollständigen Zusammenbruch gegeben. Von Gesundheit in dem Galar ausgehend. Und er war am Rande des Todes. Dann war es durch Hainan. Ich weiß auch nur, was es ist. Und am 18. September ist das Weiterschiff gekommen. Auch wieder eine Art des Höllenschiff. Aber nicht mehr so ein Extremes. Der Alistair hat aber nichts mitbekommen. Aber was er nicht gewusst hat, ist, dass er dort noch einen Schutzengel hatte. Und zwar Dr. Mattison. Das war der Phobe. Und sind sie jetzt um Utah gewesen. Ein Lager nahe Nagasaki. Nagasaki sei doch vielleicht auch etwas. Und dort haben sie müssen nach Olamine arbeiten. Die japanische Regierung hat erst 2009 zugegeben, dass dort Kriegsgefangene als Sklaven müssen Händler werden. Also er ist dort auch zuerst in der Olamine gearbeitet. Aber Dr. Mattison hat die Autorität davon überzeugt, dass der Alistair als Sanitäter ihm muss helfen muss. Und er hat sich um die Kranken kümmern. In dem Moment, also in dieser Zeit, hat sich der Alistair geschworen, ich werde mein ganzes Leben lang an Leute helfen. Und der Doktor hat mir erklärt, aber wenn du dann wieder zurück bist in der Zivilisation, dann darfst du nur wenig essen. Du musst auf deine Ernährung schauen, darfst nicht zu fett, nicht zu süß, nicht zu salzig essen, weil sonst kann die Darm nicht handeln und du stirbst dann. Und nach 6 Monaten hat sich darauf gezeigt, dass die Japaner gar nicht mehr so streng drauf sind. Weil dort am 9. August 1945 ist ja der Hiroshima bombardiert worden. Mit dem Little Boy. Der Little Boy war ja die erste Atombombe, die auf Japan ist. Und wo die einen Japaner immer noch nicht wollen hören. Kriegen. Gehen die Amerikaner denken, ja, wenn der noch eine. Dann haben sie den Fat Man losgeschickt. Und der Fat Man ist auch Atombombe. Und der hat eigentlich müssen jetzt Kokura abgeworfen werden. Aber Kokura war der von Wolken verdeckt. Und dann haben sie ja als anderes Ziel müssen. Weil sie zu wenig Kerosin hatten. Und Nagasaki ist dann schlussendlich der Fat Man abgeworfen worden. Und am 15. August hat Japan kapituliert. Ja, aber Bienen sind also Elfsgötter abgeworfen worden. Und der Brief, dass sie müssen warten, bis sie von den Amerikanern befreit werden. Auf wenn ist das Lager Japaner gekommen. Irgendeine Burg, wenn da Dr. Madison und der Alistair gefragt haben, sie müssen kommen. Seine Tochter braucht Hilfe. Sie haben die Tochter irgendwann das Fieber senken oder so. Und dann schreibt der Alistair aber, es zeigte mir, dass ich keine Feindseligkeit gegenüber den Japanern empfand. Wo grundsätzlich das einfach Volk, die normalen Leute, wenn da kein Krieg, wo Krieg ist, kacke. Dort sterben die Leute, da gibt es Feindseligkeiten. Dumm, Krieg ist nur dumm. Aber irgendwie der Alistair hat noch nicht können. Ja, zu Leuten, dass ihr immer Angst gehabt. Aber wenn es wusste, von den Marines befreit worden sind, und bei der Fahrt zum Anfang immer denkt, ja, kommt jetzt ein Japaner um die Ecke, oder? Aber dann ist nichts passiert. Und nachdem er gerettet wurde, ist, kehren sie 3,5 Jahre, aber 3,5 Jahre, wieder als normal können duschen. Und vor dem Krieg ist schon 61 Kilo gewesen. Und jetzt nur noch 37. Und dann sind sie das auf einem nicht Kreuzfahrtschiff, auf einem Flugzeugträger gewesen. Von den Amerikanern hat es natürlich ein grosses Buffet gegeben. Unter alles, der geht ja gewusst, nicht viel essen. Und er hat also diesen gesagt, aber den nicht aufnehmen gelassen. Und er hat dem Dr. Matheson gesagt, und der hat dem Kommandant vom Schiff auch gesagt. Aber das hat eigentlich niemand gehört. Und ein paar Leute sind sogar daran gestorben, dass sie einfach zu viel gegessen haben. Ist auch brutal, wenn du so als überlebt hast, dann stirbst du, weil du zu viel gegessen hast. Crazy. Und dann ist natürlich nicht die Armee wollen, dass sie da einen Zettel unterschreiben. Dass sie nichts über Kriegserfahrung dürfen reden. Der Alistair hat einfach mit einem Fake-Namen unterschrieben. Er hat immer wieder die gleichen Albträume gehabt. Weil sie kapituliert haben. Weil sie dort Fort Canning abgeholt worden sind von den Japanern. Die Köpfe der Chinesen. Der Schwarze Prinz. Dr. Death. Der Höllenschiff. Den da angefangen zu verfolgen. Und bis heute, also etwa 60 Jahre später, also zu dieser Zeit, so, hat er immer noch die Albträume. Ja, und am 25. September 1945 sind sie zu Manila gewesen, am 19. Oktober zu Honolulu, am 26. Oktober zu San Francisco und am 2. November zu New York und am 12. November sind sie zurück auf England. Ich habe probiert, da keine Hoffnungen zu machen, wenn er zu Schottland ankommt. Aber als sie bei der Station ankommen, war ja niemand gewesen. Keine Familie, keine Parade, nichts. Aber weil dort seine Nachrichten, die er schicken konnte, noch gar nicht weg sind. Hat seine Familie eigentlich gemeint. Er sei tot. Aber am 18. November war er das Aberdeen. Und dort hat seine Familie da. Doch eine Quarte wird dann können informieren. Und aber alle haben viel älter ausgesehen. Die haben natürlich auch müssen mitleiden. Und sie denken, er ist tot. Nein, oder Alistair nach der Hazel gefragt. Und der ist ja geheiratet und ist nach Kanada gezogen. Und das hat er nicht. Ich hätte eigentlich nicht gross belastet. Aber er war froh, dass sie weitergezogen ist und glücklich ist. Nein, die Mutter aber aufgestellt, aber Alistair. Etwas solltest du noch wissen. Die Freundin der Eric hat es nicht geschafft. Mir wurde über. Ich konnte meinen Kopf kaum noch heben. Und das Gespräch stummte. Es stummte um mich herum. Die Worte wurden wirr und ich konnte sie nicht mehr raus. Als die Küchenwände, es schien so, als ob sich die Küchenwände immer näher zu mir bewegten, als ob ich ersticken musste. Es war zu viel. Noch ein weiterer Schlag ins Gesicht. Auch wenn ich so viel Tod erlebt habe, hat mich nicht auf den Verlust eines so engen Freundes vorbereitet. Alles, was ich dachte, war, warum bin ich dann noch am Leben? Durch welches Wunder war ich nach Hause zurückgekehrt? Und nein, das ist nicht mehr. Keine. Ist gegangen aus dem Raum raus. Und er ist einfach gelaufen. Und erst am Morgen um 5 ist er wieder heimgekommen. Weil es ist natürlich. Wenn du das Trauma erlebst, kannst du ja nicht einfach so ein als normal sein. Gab ein Teltrennel, der die ganze Nacht sucht, der Polizei angerufen. Ja, schreibt er, ist er eben. Ich hasste mich selbst. Ich wusste, dass sie versuchten, für mich da zu sein. Aber ich wollte einfach alleine sein. Ich hatte so lange ein einsames und trauriges Leben geführt, dass mich Leben nur erstickte. In vielerlei Hinsicht fühlten sich meine Familie wie Freunde an. Wie beschreibt man die Gefühle eines Menschen, der so etwas durchgemacht hatte wie ich? Etwas, das niemand je hätte voraussehen können. Sie konnte nie die Tiefe der Menschlichkeit erfahren. Wie grausam der Mensch gegenüber dem Mensch sein kann. Oder das schreckliche Dasein begreifen, das nur aus dem Überleben eines Tages nach dem anderen bestand. Und die nächste Minute ist einfach viel rumlaufen und er hat nicht viel können essen und er hat wieder die körperliche Zustand etwas verschlechtert. Deckt, wenn er nicht mehr machen konnte. Dann hat Alistair gesagt, ja, vielleicht braucht mein Körper Reis. Gut, dass er viele Jahre nur Reis gegessen hat. Und der Doktor sagt, ja, probieren wir es. Ja. Dann war er doch das. Er hat jetzt bis er 90 ist, muss er immer 3-4 Mal in der Woche Reis mit Bulle und Fisch essen. Und nur irgendwie Zwiebel oder Knoblauch und es ist wieder der Arm zusammengebrochen. Dann hat er der Armee geschrieben, aber wegen seinem Lohn. Dann hat er den Lohn bekommen. Mit Abzug für Essen und Unterhalt. Und eben für Essen und Unterhalt hat er ein bisschen aufgeregt, wo er das Mathe versüchter ist. Weiß ich auch nicht. 434 Pfund darüber. Und dann noch geschrieben, aber es ist ein Wunder, dass sie mir nicht den Verlust meines Gewehrs berechnet haben, wie es bei einigen Männern der Fall war. Aber er ist ein Teil von der Armee gewesen, anfangs 1946. Ja, dann ist er jetzt ein paar Offiziere müssen. Jetzt auch müssen sogar klären, oder? Und dann gesagt, aber sie müssen er muss Armeeaufzeichnungen vorlegen. Wo und wann genau gsi isch. Nein, danach sind ja kennt ihr Ahnung von den Kriegsgefangenenlagern. Kennt ihr ehrlich das Gefühl, die Japaner machen sich nicht Mühe und schreiben irgendwelche Aufzeichnungen im Protokoll. Aber zwei Tage später wieder doch die offizielle Entlassung von der Armee rüberkommen. Nein, aber das ist er wieder tanzen doch. Und hat ja eine Frau kennengelernt. Mary, die er später geheiratet hat. Ja, während dieser Zeit hat er noch einen Malaria-Anfall bekommen. Und er dann für einen Monat ausgeschaltet hat. Und er einen Monat lang im Spital war. Und eben all die sozialen Situationen mit Kollegen und so. Schreibt er, ich wollte nicht über meine 6 kein halbe Jahre im fernen Osten sprechen. Besonders nicht, da die anderen nicht im Ausland oder im aktiven Dienst gewesen waren. Wenn mich jemand nach meiner Zeit im Krieg fragte, wiederholte ich meine Standardantwort. Es war so schlimm, dass ich nicht darüber sprechen möchte. Und aber zu dieser Zeit sind die viele von den japanischen Kriegsverbrechern gehängt worden oder eingesperrt wenigstens. Und eines Tages, im Juli 1946, hat sie der Tür geklopft und dann war der Freddy und seine Brüder. Ja, na, schreibt aber ein Spike und der Rest seines Lebens würde Freddy mich jeden Abend anrufen. Egal, was in unserem Leben gerade passierte. Er wollte einfach nur reden. Immer über die Lager, die einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen hatten. Aber der Fred ist immer so unter psychologischer Behandlung gewesen. Aber jetzt bevorzugt mit Malister zu reden. Und der Freddy ist da Pirat, aber der Freddy hat auch ein Alkoholproblem bekommen. Und aber trotz der Liebe von seiner Familie ist er da innerhalb von 10 Jahren an einer Leberzirrhose gestorben. Und er immer noch ein junger Mann war. Und das ist halt aber wenn einem ein Trauma passiert, muss man dann irgendwie schauen, keine Ahnung, dass man nicht depp bleibt im Trauma. Es ist wie, das ist das Leben wie ein Zug. Und du musst im Zug bleiben. Wo, wenn du willst, zurück, dann bleibst du stecken, dann fährst du den Zug gleich weiter. Muss man schauen, dass man dann nicht durchdreht. Schwierig. Ja, und im August ist er sich dann mit dem alten Chef getroffen. Und er ist ja, der Alistair ist ja nicht in der Lage, irgendeinen körperlichen Job zu machen, aber dann hätte er ins Büro können. Und der Mr. Grassi hat ihm dann gesagt, aber ich kann zu jeder Zeit wieder anfangen. Und Anfang September 1946 hätte er wieder arbeiten. Dann schreibt er, ich war wieder bei der Arbeit. Aber das Leben konnte nie wieder normal werden. Ja. Und zum Schluss schreibt er noch. Meine Erfahrungen in den Händen der Japaner verfolgten mich, sowohl körperlich als auch geistig. Und tun es noch heute. All diese Jahre später, selbst nachdem ich geheiratet hatte, konnte das Leben die Hölle sein. Bis heute leide ich unter Schmerzen und die Albträume können so schlimm sein, dass ich den Schlaf bekämpfe. Als Angst vor den Träumen, die damit einherkommen. Doch ich schuldete es mir selbst und den anderen, die es nicht zurückgeschafft hatten, das Beste aus meinem Leben zu machen. Ich stürzte mich in eine Karriere und arbeitete mich bis zum Geschäftsführer eines anderen Sanitärgeschäfts hoch, wobei ich Gesundheit und Sicherheit für die Mitarbeiter zur Priorität machte. Das Leben stellte immer wieder neue Herausforderungen. Nachdem meine Frau Mary keinen Schlaganfall erlitten hatte und die Sprachfähigkeit verlor, pflegte ich sie 12,5 Jahre lang, während sie im Rollstuhl saß. Ich denke, dass die Erfahrungen, die ich auf der Eisenbahn gemacht hatte, und das inspirierende Beispiel unserer Sanitäter mir halfen, in dieser schwierigen Zeit durchzuhalten. Mein Leben war lang, reich und erfüllend. Aber immer blieben die Geister der Kweibrücke bei mir. Durch all das haben mir meine Leiden beigebracht, widerstandsfähig zu sein, das Leben und alles, was es zu bieten hat, zu schätzen. Amen. Ja. Das war die Geschichte. Ich habe eigentlich noch ein zweites Buch gelesen. Und dort ist es dann mehr so um Traumabewältigung gegangen. Aber ich sehe es und das ist über 1,5 Stunden. Darum glaube ich, hören wir das. Ja, die Geschichte ist extrem inspirierend. Natürlich machen wir die Episode für letzte Stücke. Heute ist Sonntag. Morgen kommt die Episode raus. Ich habe im Rollstuhl ein Problem. Ich kann ihn nicht gerade abladen. Ich schaffe es da knapp in meinem Büropult zu schaffen. Ich habe ziemlich Muskelkater. Aber ich habe gestern da das ganze Buch gelesen, 300 Seiten. Und aus seine Geschichte finde ich sehr inspirierend. Ich habe jetzt die letzten paar Monate, ist jetzt mir nicht wirklich gut gegangen, aber ich kann mir jetzt müssen sagen, neues Jahr, neue Vitalität und neuer Lebensmut. Das ist eigentlich mein Vorsatz. Ich hoffe, irgendjemand hat die Episode gelöst, die ganze. Keine Ahnung. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode. Und ich denke an der Misch und der Jan sind auch wieder gerne dabei. Also, cheerio.